Ich möchte kurz beten, bevor wir diese Geschichte, diese Kreuzigung Jesu, an diesem Karfreitag zusammen betrachten. Lieber Herr Jesus, wir beten dich an und danken dir für dein Wort. Danke, dass es Kraft hat. Du weißt, dass ich persönlich nichts zu sagen habe. Danke, Herr, dass du alles in deinem Wort gesagt hast und dass wir heute dem Mittelpunkt der Bibel betrachten können. Nicht nur dein Kommen, sondern dein Tod an unsere Stelle. Jesus Christus, sei heute verherrlicht unter uns, wie du dein Leben geopfert hast, aus Liebe zu uns. Wir beten dich an und legen diese Zeit in deinen Händen. Amen. Im Jahr 1900, in dem 19. Jahrhundert, wurde Gold in Kalifornien entdeckt. Viele Tausenden von Menschen strömten nach Kalifornien, um ihr Glück zu haben und reich zu werden. Es war ein langer Weg, von einer Seite der Kontinent zu der anderen, mindestens 4000 Kilometer. So ging es einem Mann aus New England in Amerika, nachdem er Gold entdeckte und reich geworden war, überwies er Geld seiner Frau und Sohn in New England mit der schönen Anweisung nach Kalifornien zu ziehen. Die Mutter und Sohn waren überglücklich, dass er sein Glück gefunden hat, und als sie auf einem Pazifik-Dampfschiff auf dem Weg nach Kalifornien gekommen sind, freuten sie sich auf den neuen Auskunft und Aufenthalt in Kalifornien. Aber sie durfte gemeinsam das nie erleben. Sie waren nicht lang zur See, als das Geschrei kam: Feuer! Feuer! Es gab auf dem Dampfschiff ein Pulvermagazin, und der Kapitän wusste, wenn das Feuer das Schießpulver erreichen würde, würden alle auf dem Schiff ums Leben kommen. Alle Schiffspassagiere sind so schnell wie möglich in den sehr wenigen Rettungsbooten eingestiegen, aber die Rettungsboote zu der damaligen Zeit waren viel zu klein und nicht ausreichend für die Zahl der Passagiere. Und in wenigen Sekunden waren die Boote überfüllt. Das letzte Boot fuhr los, als diese Mutter mit ihrem Sohn um Rettung flehte. Als die Menschen in dem Boot verweigert hatten, den reinkommen zu lassen, weil die überfüllt waren, die Boot, flehte sie nochmal, die Mutter, bis sie sagte, sie könnte noch eine nehmen. Nun denken Sie oder denkt ihr, dass diese Mutter selber in das Rettungsboot eingestiegen ist und ihren Sohn dahinter lassen hat? Nein, sie drückte das letzte Mal ihrem Sohn fest, küsste ihn und lässt ihn in das Boot runterziehen. Ihre letzten Worte ihrem Sohn waren: Mein Sohn, wenn du überleben sollst und Vater siehst, sag ihm, dass ich an deiner Stelle gestorben bist. So eine bewegende Geschichte möchten wir aber heute betrachten. Diese Mutter, die ihr Leben an der Stelle ihres Sohnes geopfert hat, ist ein Schattenweise, was Jesus Christus an unserer Stelle getan hatte. Die ganze Menschheit war in diesem Dampfschiff. Sind eigentlich noch, weil wir alle Sünder sind und weil wir alle dann das ewige Gericht vor dem ewigen Gott erwarten müssen und verdient haben, weil wir Sünder sind. Und Gott, der heilige Gott, der gerechte Gott, muss die Sünde bestrafen. Aber Gott, Jesus Christus, der Sohn Gottes in seiner Liebe, war bereit, sein Leben an unsere Stelle zu opfern. Und deswegen ist er gestorben. So ist das Hauptthema heute. Jesus hat gelebt, um zu sterben. Jesus lebte, um zu sterben. Das müssen wir ganz vom Anfang des Neuen Testaments schon betrachten, weil in dem Evangelium, kurz nach der Geburt Jesu, war es schon geäußert von einem, der Jesus begegnet hat. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, Gil. Wo es der Maria gesagt wurde, dieser junge Mutter mit ihrem Sohn, wenn du dir vorstellen könntest, wo es gesagt wurde, wie eine Prophezeiung, aber auch deine eigene Seele wird dein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Diese Mutter hat jetzt hier geahnt, es kommt ein Tag, wo es wie ein Schwert in meinem Herzen reinkommen wird. So ist es, geht es jede Mutter, wenn ihr Kind leidet. Aber Jesus Christus wurde schon im Voraus gesagt, er wird für die Sünde der Welt sterben. Es wurde auch eines Mal gesagt, als in Lukas 9, es davon redet, in Lukas 9, Vers 51, ist alles ein bisschen träge heute, wo es sagt, es geschah aber, als die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Jesus war bewusst, ist bewusst nach Jerusalem gegangen, weil es Zeit war, dass er stirbt. Und so kommt die Zeit, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist. Dies ist ein wichtiges Thema, weil wenn jemand stirbt, normalerweise ist es ein großer Zufall, es ist ein großes Unglück, es ist eine große Tragödie. Und so denken viele Menschen über Jesus. Was für eine Tragödie, dass er so missverstanden wurde. Dieser Revolutionär, der einfach ein Freidenker war. Und dann haben sie ihn einfach getötet. Was für ein Schicksal. Aber Jesus hat freiwillig sein Leben gegeben. Er sagte sogar, niemand nimmt mein Leben von mir. Das könnte nur Gott sagen, weil Gott das Leben schenkt. Jesus hat freiwillig sein Leben gegeben. So möchten wir betrachten heute. Jetzt funktioniert doch wieder nicht. Wo er sagt, der erste Punkt bleiben wir erst. Jesus stirbt freiwillig. Ganz allein. Jesus stirbt freiwillig. Ganz allein. An diesem Abend, als das Passafest gefeiert wurde, als Jesus mit seinen Jüngern dann in Gethsemane gegangen sind, war er mit seinen Jüngern. Und es ist ganz interessant und auffällig, wenn du die Geschichte liest, und den Evangelium kann ich wirklich an diesem Karfreitag empfehlen, lese diese Geschichte von dem Tod Jesu. Und was du merken wirst, ganz anders als jeden anderen Mensch, wenn er festgenommen wird und getötet wird. Und es gibt in der ganzen Geschichte Tausende, Millionen von Menschen, die Unrecht, auch aus Unrecht getötet wurden. Aber was du normalerweise findest, ist jemand so sich abwehrt und sagt, nein, das will ich nicht, und versucht zu entfliehen und so weiter. Aber was du von Jesus siehst, ist, dass er fest überzeugt war, dass er sterben sollte. Und er blieb in die ganze Zeit souverän über die Situation. Es war von Gott gewollt, dass er stirbt. Er kam, er lebte, damit er sterben könnte. Wir leben, damit wir leben. Er lebte, damit er sterben könnte. Er sagt in Johannes 10, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Und als sie ihn festgenommen haben in Gethsemane, so ein bisschen ein Stück weiter aus bei Jerusalem, und wo er öfters gebetet hat und er hat sich zurückgezogen und da gebetet, um mit dem Vater dann zu reden, auch Kraft zu haben für seinen Dienst, macht er das letzte Mal mit seinen Jüngern, drei von seinen Jüngern, geht ein Stück weiter und dann hat er gesagt, bete mit, ich brauche eure Gebete. Und sie haben geschlafen. Und dreimal hat er gebetet. Und als er sich allein war, und sie haben ihn höchstwahrscheinlich mitgehört, überhört, als er gebetet hat, betet er: Lass diesem Kelch von mir weggehen, vorübergehen. Weil es so schwer war für ihn zu denken, nicht mit den Nägeln, nicht mit den Dornen, sondern was ihm wirklich schwer gefallen hat, war, dass er von seinem Vater, von der ersten Person der Dreieinigkeit, getrennt wurde. Und das war seit Ewigkeit her nie der Fall gewesen. Aber jetzt musste es sein, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Dann kamen die Soldaten, um ihn zu nehmen. Sie haben Stücke, sie waren schwer bewaffnet, weil sie wussten nicht, was er machen würde. Und hat Petrus versucht, Jesus zu verteidigen und hat sein Ohr abgehauen von einem dem Soldaten. Denn Jesus hat nicht dem Soldat ermahnt, sondern Petrus gescholten und sagt: Nein, das geht nicht. Und hat den Mann wieder geheilt und hat sich selbst freiwillig gegeben. Jesus ist freiwillig, allein festgenommen und getötet. Und in dem Moment, als Jesus sich freiwillig abgegeben hat und denen gegeben hat, haben alle seine Jünger ihn verlassen. Alle sind entflohen. Und der Hirte, der gute Hirte, blieb allein. Und das war freiwillig so, dass er allein an unserer Stelle sterben wird. Als sie ihn ermahnt hatten, gab ihm diese überwältigende Stelle, wo du wirklich die Kraft, die Vollmacht Jesus siehst, wo er sagte in Matthäus 26, Vers 23, oder meinst du, als sie ihn festgenommen haben, meinst du, dass ich nicht jetzt meinen Vater bitten könne und er mir mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Wie sollen denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Ich hoffe, ihr merkt, das ist kein Tragödie, Missverständnis, sondern Jesus sagt, die Schrift muss erfüllt werden. Welche Schrift? Was wir in Jesaja 53 lesen. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scheren, und er tat seinen Mund nicht auf. Das wurde vor 500 Jahren davor geschrieben über Jesus Christus. Und Jesus sagt, die Schrift muss erfüllt werden. Hunderte von Prophezeiungen wurden erfüllt, und dieses auch, dass er festgenommen wird, wie ein Schaf zum Schlachtfeld schlachten ist. Interessant, wie er von 12 Legionen Engeln spricht. Eine Legion von Soldaten ist waren in römischer Zeit 6000 Soldaten. So 6000 mal 12 bist du bei mehr als 72.000 Engeln, die Jesus einfach bestellen könnte. Und sie waren da, um ihn zu verteidigen. Gewaltig. Die Vollmacht Jesu, aber ist freiwillig und allein ohne seine Jünger, ohne diesen Engeln, die ihm gedient hatten, und letztendlich ohne Gott, dem Vater, war er ganz allein und ist für uns gestorben. Zweitens, Jesus stirbt freiwillig, ganz allein, und dann zweitens, Jesus stirbt freiwillig trotz der Ungerechtigkeit. Der zweite Punkt, Jesus stirbt freiwillig trotz der Ungerechtigkeit. Jesus kam vor Gerichtsprozesse. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es ist interessant, wenn du die Evangelien, diese vier Evangelien, vier Zeugnisse von Jesus Christus, Zeugen von Jesus Christus, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, und diese vier verschiedene Perspektive an der gleichen Geschichte, wie vier Leute, die alle gemeinsam auf einem Tatort waren und etwas gesehen hatten, und sie sehen es von dem Blickwinkel, und ich habe das gehört, und der andere hat das anderes gehört oder ein anderer Teil verstanden, und dann zusammen hast du vier Schwerpunkte von der gleichen Geschichte, von der gleichen Wahrheit, nicht widersprüchlich, sie sind alle wahr. Vom Heiligen Geist inspiriert. Und wenn du die zusammenbringst, merkst du, es war nicht ein Gerichtsprozess, wovor Jesus gestanden hat, sondern 6-mal stand er vor Gerichte. dreimal vor dem Juden, dreimal vor dem römischen, heidnischen Obrigkeiten. Pilatus und König Herodes. Und wenn du das liest, du merkst, das ganze Gerichtsprozess war eine Schande. Es war illegal, vor allem in der Nacht, einen Gerichtsprozess zu haben. Es war illegal, jemand so Todesurteil zu geben, ohne Beweis. Aber es wurde trotzdem durchgeführt, bis zum Letzten. Es ist interessant, wenn du liest, wie Pilatus Jesus begegnet hat und diesem heidnischen Mann, wirklich ein böser Mensch war, hat bemerkt, es gibt nichts Schuldiges in diesem Mensch. Er hat nichts Falsches gemacht und selbst seine Frau kam auf ihn zu, kurz vor der Todesverurteilung gefallen ist und sagt, hab nichts mit diesem Mann zu tun. Ich habe einen furchtbaren Traum in der Nacht gehabt und es wird dir nicht gut gehen, wenn du ihm den Todesurteil gibst. Und alle diese Sachen kommen auf einmal, eins nach dem anderen. Es ist interessant, wenn du von Petrus selber liest. Er sagte, Petrus hat mindestens 2, vielleicht 3 Jahre tagtäglich mit Jesus gelebt. Er hat Jesus gesehen, wenn er gut drauf war, wenn er viel Kraft hat oder wenn er müde war oder wenn er wirklich belastet war von vielen Leuten, die auf ihn zugekommen sind und hat alles gesehen. Hat jedem Jesus gesehen, morgens früh bis spät in der Nacht. Und er sagte in seinem Brief, er hat keinen Trug in seinem Mund. Kein Trug. Er war absolut unschuldig. Und das können wir über keinen normalen Mensch sagen. Aber der Gottmensch, Jesus Christus, war das der Fall. Jesus war rein. Und dieser Gerichtsprozess war ungerecht, aber Jesus stirbt freiwillig trotzdem. Ist das nicht bewegend? Bist du mal vor so einem Prozess oder vielleicht hast du eine Anzeige bekommen, der ungerecht war? Oder eine Verurteilung, eine Kritik von jemandem, der nicht berechtigt war? Und was machen wir? Wir verteidigen uns. Nee, das geht nicht. So ist es nicht. Wir muss Gerechtigkeit kommen. Aber bei Jesus war es nicht der Fall. Jesus hat sein Leben gegeben wie ein Lamm. Das ist ein gutes Beispiel für uns, die Jesus nachfolgen. Wie ein Lamm. Oder sind wir schnell, uns zu verteidigen? Und da kommt sehr schnell unser Fleisch raus. Weil wir erst etwas sagen müssen. Nein, wir folgen unserem Herrn. Und wir lassen Gott uns Gerechtigkeit geben. Jesus lebte, um zu sterben. Er lebte freiwillig hier in diesem letzten Tage, aber lebte freiwillig, um zu sterben. Dritten Punkt. Jesus stirbt freiwillig, trotz des Schmerzens. Jesus stirbt freiwillig trotz des Schmerzens. Wenn du die Kreuzigung Jesu betrachtest, du siehst, es war grausam. Die Römer haben das übernommen von den Assyrern früher, diese Kreuzigung, haben das nur refiniert, diese Folterungsmethode. Und es war nicht nur das Schmerzen von Nägeln in den Handgelenken und den Fußgelenken, sondern der ganze Prozess war absolut unmenschlich und grausam. Es zeigt, wie grausam und böse der Mensch sein kann. Sie haben Jesus genommen und geschlagen, gebunden. Sie haben die Augen gebunden und dann ins Gesicht geschlagen und gefragt, wer hat dich dann geschlagen? Sie haben auf ihn gespuckt, mit Fäusten ins Gesicht geschlagen, gelästert. Dann wurde er verurteilt, gegeißelt zu werden. Wir lesen das schnell, er hat so die Peitsche bekommen. Aber eine Geißelung, römische Geißelung, war furchtbar. Ich weiß nicht, wer auf dem Livestream anhört, aber ich kann das nicht vor Kinder beschreiben. Es wird der Haare zum Berge sein, wenn wir das so lesen. Genug zu sagen, die Peitsche, Die Geißelung an sich, die hat nicht nur Lederstriemen, sondern in dem Leder haben sie scharfe Knochen und Bleikugeln und Teile von Glasscherben reingeflochten, zusammengeflochten, damit es richtig wirkt. Und viele sind nur durch die Geißelung ums Leben gekommen. Nach der Geißelung, wenn du dir vorstellen könntest, wie sein Rücken war, ausgeschaut hat, haben sie ein Purpurwand an diesem Rücken gebracht und dann ihm gespottet: Du König, du bist König. Und haben die vor den Knien gebeugt vor ihm und ihm gehuldigt. Aus Spott. Die Dornenkrone ist auf seinem Schädel gekommen. Eine Krone natürlich für einen König, aber eine ganz makabere Krone war das. Krone aus Dornen, der mit einem Stab dann darauf geschlagen wurde, um das wirklich festzumachen auf dem Schädel. Dann wurde Jesus genommen und gekreuzigt und Jesus musste sein eigenes Kreuz tragen. Sie sagen, dass die Querlatte, die er tragen musste, wog normalerweise bis zum 57 Kilo. Aber in seiner Schwachheit nach den vorherigen Folterungen war er so schwach, dass er nicht den wenigen Metern, hunderte Metern von dem Pilatushof bis zu dem Kreuzigungsort das tragen konnte und musste dann Simon von Kyrene, der in der Nähe war, wurde angepackt und musste das Kreuz für Jesus tragen. Auf dem Kreuz wurde er dann genagelt. Die Nägel selber waren 13 bis 18 Zentimeter lang. Und er wurde dann auf dem Kreuz genagelt, um einen ganz langen, rausgezogenen Prozess ins Gang zu bringen, bis er nicht mehr so schwach war an dem Kreuz, dass er nicht mehr atmen könnte. Und dann sind sie quasi fast erstickt, weil sie nicht mehr sich hochziehen könnte zu atmen. In diesem Prozess, und jetzt müssen wir zusammenfassen, als er ans Kreuz hing, so um Mittag, wo das im hellsten Zeit des Tages war, wie heute, so ungefähr jetzt. Denk, wie hell das ist. So war es auch im Frühling in Israel. Aber so um Mittag, auf einmal, sagt Jesus mit einer lauten Stimme: mein Gott, warum hast du mich verlassen? So kam es, dass 3 Stunden lang Gott, der Sohn, der ewige Sohn, von Gott, der Vater, getrennt war. Und Gott hat ihn verlassen. Was hat Jesus ungerecht getan? Nichts, kein Trug in seinem Mund. Aber wir haben gesündigt. Und an unserer Stelle wurde er dann von Gott verlassen. Und das Zeichen quasi, dass das ganze Universum mitgestöhnt hat und mitzeugen war, was in diesen 3 Stunden, und es war 3 Stunden lang, dass es Prozess war, da im Mittag, als es hellsonnig war, war es auf einmal dunkel, sagt er auf der ganzen Erde. Es gibt schon Zeugen, dass in der ganzen großen Gegend es dunkel war, um Mittag in dieser Zeit. Weil den Zorn Gottes für meine Sünde und für deine Sünde auf Jesus Christus rausgegossen wurde. Er hat die Strafe der Sünden auf sich genommen, damit wir geheilt werden könnten. 3 Stunden lang hat er das gemacht. Das war der Schmerz, was ihm wehgetan hat. Nicht die Nägel, nicht die Dornen, nicht die Geißelung, nicht den Fäuste ins Gesicht. Das war nur menschlich. Aber die geistliche, ewigen Schmerz. Den Zorn Gottes, der auf ihm gekommen ist. Und zum Schluss, nach diesen 3 Stunden, als er da hing und es noch dunkel war, sagte er kurz: Mich dürstet! Sie haben ihm Gefäß voll Essig gebracht. Auch so ein makabere Trost zu geben. Und als den Essig auf dem Schwamm seinen Mund gefeuchtet hat, genug höchstwahrscheinlich, damit er dann die Kehle durchgenässt war, damit er dann sprechen könnte, rief er mit lauter Stimme: Es ist vollbracht. Es ist voll bezahlt. Die letzte Sünde für den letzten Menschen, der in der Weltgeschichte gelebt hat oder gelebt wird. Die letzte Sünde, die Strafe dieser Sünde wurde bezahlt. So sagte er in Jesaja 53, was wirklich da passieren würde. Wir haben ihn, hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, niedergebeugt. Wenn du an das Kreuz schaust, denkst du, ja, er wurde bestraft. Und das stimmt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir warnten uns, jeder auf seinen eigenen Weg. So machen wir. Wir gehen auf unseren eigenen Weg. Aber der Herr, der Vater, ließ ihm den Sohn treffen, unser alle Schuld. Das ist überwältigend. Wieso wird so ein unschuldiger Mensch getötet? Das hat er freiwillig getan. Freiwillig hat er sein Leben gegeben. So haben wir Jesaja 53 gelesen. Und aus dem 1. Petrus können wir lesen. 1. Petrus 2, Vers 24 sagt er: Christus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, wir sind den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Jesus Christus durch seinen Tod und Schmerzen bereitet für dich und für mich Heilung für unsere Seelen. 2. Korinther 5, Vers 21 sagt es folgendes: Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir haben einen wunderbaren Austausch hier. Wir, der Sünder, die ewige Strafe der Sünde verdient haben. Wir, alle unsere Sünden wurde auf Jesus gebracht. Er wurde zur Sünde gemacht, dem reinen Lamm Gottes. Warum? Damit wir, die Sünder, Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So sehen wir in dem Kreuz Jesu die Liebe Gottes für uns. Römer 5 sagt er: Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. So war diese Mutter, die bereit war, für ihren Sohn zu sterben. Mag sein. Das ist Liebe. Wir preisen so eine Liebe. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das heißt, nicht ein lieben Sohn, der treu seiner Mutter gegenüber treu war, sondern Jesus hat Sünder geliebt, die ihm gehasst haben, weil wir gesündigt haben. Wir waren gegen ihn, wir waren Rebellen. Vielleicht bist du noch ein Rebell gegen Gott. Aber Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Jesus Christus ist auch für dich ans Kreuz gestorben. Und er liebt dich. Jesus lebte, um zu sterben. Er lebte, um für dich sterben zu können. Bist du dankbar dafür, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist? Ist es dir bewusst? Ich hoffe heute, durch diesen Gottesdienst, ist es dir bewusst oder bewusster, was Jesus für dich ans Kreuz getan hat. Wenn du wirklich dankbar für so ein Geschenk bist, dass er dir ewiges Leben schenkt, durch sein Blut, was er ans Kreuz gegangen ist. Der einzige Zeichen der Dankbarkeit, die wir geben können, ist diese Liebe anzunehmen. Diese Liebe anzunehmen. Du musst verstehen, dass du die ewige Strafe Gottes für die Sünde verdient hast. Die Bibel nennt das die Hölle. Ist kein schönes Thema, aber Jesus hat mehr als allen anderen über die Hölle geredet. Er hat wirklich viel darüber gesagt. Das heißt, wenn es ein echter Ort ist, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und Jesus Christus kam, um dich von der Hölle zu retten, dass du nicht in der Hölle kommen musst. Er hat alle deine Sünden genommen und er liebt dich sehr. Nimm dieses Geschenk an. Die Bibel sagt es ganz einfach. Verstehe, dass du Sünder bist und glaub an den Herrn Jesus Christus. Glaube, dass er wirklich nicht nur für die Sünde gestorben ist, sondern dass er für deine Sünde gestorben ist. Du kannst deinen Namen da in dem Lücke schreiben, in Johannes 3, 16, wo er sagte, denn so sehr hat Gott die Welt, kann ich sagen, so sehr hat Gott Daniel geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit, wenn Daniel an ihm glaubt, Daniel nicht verloren geht, sondern bekommt ewiges Leben. Dieses Geschenk bleibt für dich, für mich offen. Es geht hier nicht um eine Religion, um das zu haben, damit ich ein gutes Gefühl habe. Es geht hier um eine Beziehung mit dem wahren Gott, mit dem Schöpfer, durch Jesus Christus. So haben die Apostel gesagt, kurz nach dem, vielleicht nur Tage, nach dem Himmelfahrt Jesu, als sie im Tempel waren, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, unter den Menschen gegeben, wodurch wir gerettet werden müssen. Wer ist dieser Name? Jesus Christus. Derjenige, der uns rettet. Nehme ihn an. Was für eine Tragödie wäre es, wenn wir von tragischen Dingen reden, wenn Jesus das alles gemacht hat und alles auf sich genommen hat, aus Freude, um dich zu retten, und du lehnst dieses Geschenk ab. Das war für mich der Knackpunkt, als ich verstanden habe. Was für eine Schande. Das ist eigentlich dumm. Er hat alles für mich gemacht und dann will ich selber die Strafe der Sünde bezahlen? Das macht keinen Sinn. Und dann habe ich einfach das angenommen. Und er hat mein Leben total, komplett geändert. Von einer selbstsüchtigen, stolzen, rebelliösen, heuchlerische Junge zu jemand, der Jesus Christus nachfolgen wollte und für ihn leben würde. Immer noch sehr unvollkommen, aber er hat mein Leben voll geändert durch sein Blut am Kreuz. Das wünsche ich jeden von euch auch. Und wenn du Jesus kennst, lebst du für ihn? Wie gehst du mit der Sünde um? Wie gehst du mit deinem Leben um? Lebst du locker? Oder siehst du, dass Jesus so sein Alles gegeben hat, um dich freizukaufen, damit du für ihn lebst? Nicht mehr für dich selbst, sondern für derjenige, für ihn, der sein Leben für dich geopfert hat. Leb voll für ihn und zähl anderen, wie er für dich ans Kreuz gegangen ist. Wir wollen beten. Herr Jesus, danke für dieses wunderbare Geschenk, was du durch dein Blut uns erworben hast. Wir beten dich an und danken dir, dass du so, ja, so gnädig bist zu uns als Sünder und dass wir sicher sein können, dass wir ewiges Leben haben durch dein Blut, wenn wir nur an dich allein glauben und nicht an unsere guten Werke, unsere Leistungen, die nichts bringen können. O Herr, nur durch dein Werk. Bete durch Jesus. Amen.